Podcast. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Herzlich willkommen zur 3553. Sendung. Am vergangenen Wochenende wurde in Oslo der Friedensnobelpreis verliehen. An Menschenrechtsaktivisten aus Russland, Belarus und der Ukraine. Vor 100 Jahren wurde ein Mann mit diesem Preis ausgezeichnet, der vielen als der größte Polarforscher gilt. Der Norweger Fridtjof Nansen. Aber Nansen war auch Wissenschaftler, Diplomat und erster Flüchtlingskommissar des Völkerbundes. Das Leben von Fridtjof Nansen, unser Thema heute im Hamburger Hafenkonzert. Ich bin Dietrich Lehmann. Moin.
Wir sind Hamburg. Hamburg. Hamburg.
Als der Norweger Fridtjof Nansen 1893 zu seiner Expedition Richtung Nordpol startet, sind vor ihm schon viele gescheitert. Zahlreiche sind ums Leben gekommen. Die Eroberung des Nordpols verspricht Ruhm, nationales Prestige. Fridtjof Nansen, ein hochgewachsener Mann mit ratiger Statur, hat sich ein besonderes Schiff bauen lassen, die Fram. Die Rumpfform gleicht einem Ei.
Mein Plan unterscheidet sich grundsätzlich vom Vorgehen anderer Expeditionen. Bisher wurden alle Versuche, den Nordpol zu erreichen, im Kampf gegen die Widrigkeiten der Natur unternommen. Ich dagegen glaube, dass es eine Möglichkeit gibt, den Nordpol zu erreichen, indem man gewisse natürliche Gegebenheiten des Eismeers nutzt, die alle früheren Forscher ignoriert haben.
Das Grundproblem aller Polarexpeditionen mit einem Schiff: der Eisdruck. Wird der Schiffsrumpf eingeschlossen, friert es fest, dann dehnt sich das Eis aus, zerdrückt ein eingeschlossenes Schiff. Deshalb meiden viele Forscher und Entdecker die Situation, wo ein Schiff feststeckt. Nansen aber sieht darin seine Chance, den Nordpol zu erreichen.
Ich bin davon überzeugt, dass von Alaska her über das sibirische Eismeer eine Strömung in Richtung der grönländischen Küste existiert. Ich glaube ferner, dass diese Strömung direkt über den Nordpol führt. Oder doch wenigstens sehr nah an demselben vorüber.
Im Grunde ist das ja eine geniale Überlegung,
sagt Cornelia Lüdecke, früher Professorin an der Universität Hamburg, die zahlreiche Polarexpeditionen wissenschaftlich ausgewertet hat.
Er hat eine Zeitungsnotiz gelesen, dass Relikte von einem Schiff, die eindeutig zu identifizieren waren, irgendwie von dem östlichen Teil Sibiriens, von dem arktischen Meer dort, irgendwie über den Nordpol Richtung Alaska gedriftet sind. Und das war für ihn die Überlegung, da müsste ich doch ein Schiff bauen können, was eben wie die Fram einen runden Rumpf hat, sodass das vom Eis nicht zusammengedrückt wird, sondern falls eine Eispressung kommt, dem Packeis, dass das Schiff hochgehoben wird und dann möglicherweise mit dieser transarktischen Drift über den Nordpol oder nah am Nordpol vorbeizieht.
Als sich Fridtjof Nansen im Juni 1893 auf den Weg Richtung Nordpol macht, fällt der Abschied von seiner Frau Eva und der erst 6 Monate alten Tochter schwer. Wird er nach 3, 5 oder erst nach 10 Jahren zurückkehren?
Die Tür schloss sich hinter mir. Zum letzten Mal ging ich vom Haus durch den Garten nach dem Strand hinab, wo an der Bucht das kleine Motorboot der Fram wartete. Hinter mir lag alles, was ich im Leben lieb hatte. Was lag vor mir? Und wie viele Jahre mochten vergehen, ehe ich das alles wieder sah?
Die Route führt die Fram entlang der norwegischen und der russischen Küste nach Osten, nahe der neusibirischen Inseln. Anfang Oktober 1893 steckt die Fram dann im Eis fest, wie geplant.
Wir saßen gerade müßig und plauderten. Da entstand plötzlich ein betäubendes Getöse und das ganze Schiff erzitterte. Es war die erste Eispressung. Es sah wirklich so aus, als ob wir jetzt endgültig eingefroren waren. Und ich erwartete nicht, dass die Fram eher aus dem Eis wieder herauskam, als bis wir auf der anderen Seite des Pols waren.
Langsam beginnt für die Mannschaft der Fram der erste lange Winter. Ein dunkler Winter. Denn ebenso wie die Sonne in den Gebieten rund um den Nordpol im Frühjahr und Sommer nie untergeht, geht sie dort im Herbst und Winter nie auf.
Zwei Winter ist Nansen mit seinem Schiff im Eis eingeschlossen. Aber das driftende Eis führt die Norweger nicht weit genug Richtung Nordpol. Deshalb entschließt sich Nansen, zusammen mit einem Begleiter zu Fuß und mit Schlittenhunden zu gehen.
Nach langem Überlegen fällt die Wahl schließlich auf Frederik Hjalmar Johansen, einen der besten Turner und Skisportler seiner Zeit. Johansen hatte seinen sicheren Posten bei der Armee aufgegeben, um als Heizer Mitglied der Fram-Expedition zu werden.
Für den Fall, dass er nicht zurückkehrt, unterwegs stirbt, schreibt Nansen seiner Frau Eva einen Brief, den er an Bord der Fram lässt.
Ich habe oft daran gedacht in dieser langen Zeit, dass du jeden Grund dazu hast, mich zu fragen, wie das zusammengeht, dass ich dich so sehr liebe und dennoch von dir fortgehen kann auf diese Reise und dir dabei so viel Kummer und Schmerz bereite. Ja, ich frage mich das selbst und ich verstehe es nicht ganz. Und trotzdem blieb mir nichts anderes übrig. Eine höhere Macht, über die ich selbst keine Gewalt habe, hat mich angezogen. Ein Sog stärker als ich selbst. Ist es Eitelkeit oder Ehrgeiz? Das glaube ich nicht. Aber du kennst mich. Du hast wohl eine klügere Antwort auf die Frage. Was für mich zählt, ist, dass diese Reise ein Teil meines Lebens ist, das niemals vollkommen wäre, wenn ich sie nicht unternommen hätte.
Den Brief hat Nansens Frau Eva erst nach seiner Rückkehr erhalten. Bis dahin liegt aber noch ein langer Weg vor ihm und seinem Begleiter Johansen. Mehr dazu gleich hier im Hamburger Hafenkonzert. Drei Gespanne mit Schlittenhunden haben Fridtjof Nansen und Fredrik Hjalmar Johansen dabei, als sie aufbrechen. Am 14. März 1885 verlassen sie das eingefrorene Schiff Fram mit dem Ziel Nordpol.
Minus 44 Grad Celsius. Unsere Kleidung wird am Tage mehr und mehr zu einem Eispanzer und nachts zu nassen Bandagen, ebenso die wollenen Decken. Der Schlafsack wird von der Feuchtigkeit, die im Innern gefriert, immer schwerer. Manchmal sind wir am Abend so müde, dass wir mit dem Löffel im Munde einschlafen.
Je näher Nansen und Johansen dem Nordpol kommen, umso beschwerlicher wird der Weg.
Es war eine Quälerei über Berg und Tal, auf und nieder, über Block hinter Block, über Rücken hinter Rücken, mit tiefen Spalten dazwischen, keine freie Stelle groß genug, um nur das Zelt aufzuschlagen. So ging es die ganze Zeit weiter.
Nach 4 Wochen sind Nansen und Johansen dem Nordpol zwar deutlich näher gekommen, aber der arktische Sommer auch. Und bevor der das Eis schmelzen lässt, müssen sie Land erreichen.
Sollen wir abbrechen?
In Ordnung.
Gut.
Als dieser Entschluss fällt, befinden sie sich nach Nansens Schätzung auf 86 Grad, 14 Minuten nördlicher Breite. Nördlicher als je ein Mensch vor ihnen gewesen ist. Natürlich können sie nicht einfach zur Fram zurückkehren. Durch die unberechenbare Drift des Packeises, in das die Fram eingeschlossen ist, ist es unmöglich herauszufinden, wo genau sich das Schiff gerade befindet. Für Nansen und Johansen gibt es nur eine Möglichkeit, aus der Eiswüste zu entkommen. Sie müssen nach Franz-Josef-Land gehen.
Monatelang dauert der Marsch dorthin. Aber Nansen und Johansen kommen an und müssen nun hoffen, dass irgendwann ein Schiff vorbeikommt, das sie mitnimmt. Der dritte Winter im Eis beginnt.
Aus Treibholz, Steinen, Moos und Walrosshaut bauen sie sich auf einer der Inseln eine Unterkunft. 3,5 Meter lang, 1,80 Meter breit, 1 Meter hoch und im Inneren 1 Meter in den Boden gegraben, sodass sie gerade eben aufrecht darin stehen können. Sie jagen Eisbären, Robben und Walrosse, um sich einen Vorrat aus Fleisch, Speck und Tran anzulegen. Tran ist vor allem als Brennstoff wichtig. Er rußt zwar fürchterlich, aber ein anderer Brennstoff ist nicht vorhanden.
Am Abend des 28. September zogen wir endlich in die Winterhütte. Die Sonne sank tiefer und tiefer. Am 15. Oktober sahen wir sie zum letzten Mal über den Hügeln im Süden. Die Tage wurden rasch dunkler.
Jetzt begann für uns ein einförmiges, trauriges Leben. Während unserer dritten, der schlimmsten Polarnacht. Die ganze Zeit über lagen wir meistens bei Tag und bei Nacht im Schlafsack und schliefen so viel, als wir in 24 Stunden fertig brachten.
Die Zeit scheint immer mehr zu kriechen. Immer langsamer vergehen die Tage im Winterquartier. Jedes besondere Ereignis ist ein willkommener Anlass für Abwechslung.
Weihnachten naht. Wir feiern mit unseren ärmlichen Mitteln ein Fest. Johansen hat sein Hemd gewendet. Ich habe dasselbe getan und außerdem die Unterhose gewechselt. Ich habe mich in warmem Wasser gewaschen wobei die abgelegten Unterhosen als Schwamm und Handtuch dienten. Jetzt fühle ich mich wie neugeboren.
Wir haben heute unseren gewöhnlichen Spaziergang in einem Wetter gemacht, wie wir es an Weihnachten sicher nie wieder erleben werden. Der ganze Himmel brannte von Nordlichtern, die wie ein Wirbelwind in allen möglichen Farben über den Zenit fuhren und sich am nördlichen Himmel sammelten, während am südlichen Himmel der Mond glänzte.
Als die Polarnacht endet, beschließen Nansen und Johansen, nach Süden weiterzuziehen. Eine Entscheidung, die ihnen das Leben rettet.
Knapp einen Monat später macht sich ihre Entscheidung bezahlt.
Es war kurz nach Mittag, als ich am 17. Juni aufstand und das Frühstück bereitete. Der Nebel über dem Land hatte gerade begonnen, sich zu heben. Da schlug plötzlich ein Laut an mein Ohr, der dem Bellen eines Hundes so ähnlich war, dass ich auffuhr.
Nansen macht sich auf den Weg, um den unerwarteten Geräuschen nachzuspüren. Bald schon findet er Hundespuren im Schnee. Kurz darauf hört er eine Stimme. Die erste fremde menschliche Stimme seit 3 Jahren. Und schließlich steht er dem Besitzer dieser Stimme gegenüber. Einem Engländer in kariertem Anzug, rasiert und gekämmt, der den Wilden mit zottigem Bart, schmierigen Lumpen und schmutzig vor Öl und Ruß erstaunt mustert.
Sagen Sie mal, sind Sie nicht Nansen?
Ja, das bin ich.
By Jove, es freut mich, Sie zu sehen.
Ich freue mich auch.
Der Mann mit dem Hund ist der britische Polarforscher Frederick Jackson, der in der Nähe ein Lager hat und Nansen und Johansen später mit dem Schiff mit nach Norwegen nimmt.
Eine Woche später erhielt ich ein Telegramm. Fram soeben wohlbehalten eingetroffen. An Bord alles wohlauf. Willkommen daheim. Otto Sverdrup.
Otto Sverdrup, das ist der Kapitän der Fram, der die Leitung der Expedition übernommen hat, nachdem Nansen mit Johansen zu Fuß Richtung Nordpol aufgebrochen war. Über 1000 Tage war die Fram eingeschlossen im Eis. Die Hamburger Forscherin Cornelia Lüdecke:
Alle sind lebend zurückgekehrt. Die Theorie war da, konnte bewiesen werden, aber es hat doch nicht gereicht, um direkt zum Nordpol hinzugelangen.
Trotzdem, Nansen wird weltweit gefeiert.
Nansen hat uns gezeigt, wie viel durch mutiges und rasches
Unbeugsames
Leben. Ein Mann der Tat war er.
Gehört zu den seltenen Erscheinungen, die dem Antlitz der Menschheit Glanz und Würde verleihen.
Ein leuchtendes Beispiel.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Geboren wird Fridtjof Nansen 1861 auf einem Gut nahe dem heutigen Oslo als Sohn eines Juristen.
Er war ein sehr guter Skiläufer,
sagt die Hamburger Wissenschaftshistorikerin Cornelia Lüdecke.
Es gibt die Geschichte, dass er einmal 500 Kilometer auf Ski zurückgelegt hat, um an einem Skispringen teilzunehmen. Das hat eigentlich auch seinen Ruhm als sehr guten Sportler begründet. Und Skifahren in dem Sinn ist eine gute Voraussetzung, um in Polarregionen auch weite Strecken dann zurückzulegen.
Zunächst aber schlägt Nansen eine wissenschaftliche Karriere ein. Er beginnt an der Universität von Christiania, dem heutigen Oslo, Zoologie zu studieren. Als 20-jähriger Student geht Nansen an Bord eines Robbenfangschiffes und sieht zum ersten Mal das arktische Packeis mit eigenen Augen.
Welch ein Anblick! Blendend weiß, mit Neuschnee bedeckt, erstreckt sich die Eisfläche nach allen Seiten. Nicht ein einziger Fleck ringsum, nur weiß und weiß, sodass man die Augen fast nicht offen halten kann. Und über allem ein klarer Winterhimmel, hell und blau.
Das Feuer ist geweckt, aber Nansen ist kein Abenteurer, der sich übereifrig aufmacht ins Unbekannte, sondern jemand, der langfristig plant, akribisch. Er beendet sein Studium, verdient Geld am Zoologischen Museum in Bergen und er plant parallel seine erste große Expedition. Er will das Inlandeis von Grönland überqueren, etwas, woran bislang alle gescheitert sind. Im Sommer 1887 lässt sich Nansen mit 5 Begleitern von einem Robbenfangschiff an der Küste Grönlands absetzen.
Die kleine Gruppe kämpft sich durch Schneegestöber und Sturm, überwindet tückische Gletscherspalten. Sie plagen sich mit ihren schweren Schlitten. Sie erleiden Erfrierungen, kämpfen mit der dünnen Luft auf dem hohen grönländischen Inlandeis. Am 24. September liegt das Eis schließlich hinter ihnen.
Worte können unmöglich beschreiben, was es für uns bedeutete, Steine und Erde unter den Füßen zu fühlen. Dieses Wohlbehagen, das den Körper durchrieselte als wir das Heidekraut unter den Sohlen federn fühlten und den wunderbaren Duft von Gras und Moos einatmeten.
Als die Expedition schließlich auf der anderen Seite Grönlands ankommt, ist die Enttäuschung dennoch groß. Das letzte Schiff Richtung Heimat Norwegen hat vor dem herannahenden Winter bereits Grönland verlassen. Nansen und seine Begleiter müssen also vor Ort überwintern. Er nutzt die Zeit, um sich mit den Eingeborenen anzufreunden.
Ich wohnte in ihren Hütten, teilte ihre Arbeit und versuchte, so gut es ging, mich bei ihnen einzuleben und ihre Sprache zu erlernen.
Einer der bekanntesten Expeditionsleiter unserer Zeit ist Arvid Fuchs aus Bad Bramstedt. Und auch bei ihm, eine seiner ersten Expeditionen in polare Regionen, hat Fuchs auf das grönländische Inlandeis geführt.
Also der Unterschied liegt primär darin, dass Nansen als allererster Mensch allerdings, muss man sagen, die Südroute, also deutlich weiter im Süden, bewältigt hat. Wir sind genau auf der Mitte Grönlands, also entlang des 71. Breitengrades durch, an der breitesten Stelle Grönlands. Und wir haben Hundeschlitten eingesetzt. Nansen ist mit Skiern gelaufen und hat aber auch ganz innovativ damals schon sogar Segel auf seine Schlitten mit draufgesetzt, um den Wind quasi mitzunutzen.
Noch etwas verbindet Arvid Fuchs mit seinem berühmten norwegischen Vorgänger Fridtjof Nansen. Beide haben quasi Unterricht bei den Inuit genommen, den Eingeborenen der Polarregionen, bevor sie sich aufgemacht haben.
Ich meine, das sind die wahren Experten im Umgang mit Schnee, Eis und Kälte. Und das bezieht sich jetzt nicht nur darauf, dass man weiß, dass man eine lange Unterhose braucht und warme Handschuhe und eine Mütze, sondern die Frage ist, wie kleide ich mich? Also zweckmäßig kleiden, dass man variabel ist in seiner Kleidung. Das andere ist, wie navigiere ich? Und damals bei Nansen gab es natürlich noch keine Satellitennavigation. Und wie ich meine Expedition gemacht habe, gab es das auch nicht. Das heißt, wie orientiere ich mich anhand von Schneedriften, die der vorherrschende Wind in bestimmte Richtung schichtet? Und vor allen Dingen auch etwas ganz Entscheidendes, wie gehe ich mit der Kälte um? Also das ist mir so ein mentaler Zugang zur Kälte. Also wenn ich die Kälte immer als etwas ganz Furchtbares empfinde und meine Gedanken ständig nur darum kreisen, wie bleibe ich warm, dann wird man nicht irgendwie wirklich effektiv reisen können, sondern das muss eigentlich so etwas in den Hintergrund treten. Ich muss die Kälte, so absurd sich das anhört, mental zulassen, wohl mit ihr richtig umgehen. Und dann ist es so, als wenn das passiert, als wenn irgendwie so ein Fenster aufgestoßen wird oder eine Tür aufgestoßen wird, durch die man tritt in die Landschaft, aber jetzt mit einem ganz anderen Potenzial. Und dann fängt man an, auch effektiv zu reisen.
Nach seiner Grönlandüberquerung ist Nansen ein gefeierter Mann, wird mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Und mit Eva Saars findet er die Frau, mit der er später 5 Kinder bekommen sollte. An dem Abend, an dem Nansen um Evas Hand anhält, soll er ihr auch mitgeteilt haben, dass er zum Nordpol reisen will. Eva schreckt das nicht. Die Nansen-Flasche ist ein stabiles Gerät, mit dem man Wasserproben aus großen Tiefen holen kann und die den Namen seines Erfinders Fridtjof Nansen trägt. Der Norweger hat viel zur Weiterentwicklung der Ozeanforschung beigetragen oder auch einen Kochapparat entwickelt, der später als Primus-Kocher bekannt werden sollte. Ich habe mich mit dem Expeditionsleiter Arvid Fuchs verabredet, der ebenfalls viel mit seinem Schiff, der Dagmar Orn, in polaren Regionen unterwegs ist. Herr Fuchs, was wäre denn eigentlich ohne Fridtjof Nansen bei Ihnen an Bord nicht denkbar?
Naja, also die Entwicklung ist natürlich weitergegangen. Also man wird heute nicht mehr den gleichen Kochapparat verwenden, wie Nansen ihn verwendet hat, weil es einfach technisch bessere Dinge gibt. Aber ich bin mir sicher, dass Nansen, wenn es die damals gegeben hätte, die auch gewählt hätte. Es ist mir, denke ich, so ein bisschen diese Philosophie, mit der man solche Reisen heute betreibt. Und es ist in der Tat so, dass man trotz moderner Technik, trotz moderner Bekleidung, die man heute hat, diese Funktionskleidung, die hocheffektiv ist, dass man trotzdem eigentlich immer noch bestimmte Ausrüstungsgegenstände verwendet, wie sie Nansen auch verwendet hat. Teilweise diese Kamiks, diese Inuit-Stiefel, wie wir sie am Nordpol noch verwendet haben. Ähnliche hat er verwendet, die von den Samen kam. Also diese Kombination trotzdem aus herkömmlichen, traditionellen Kleidungsstücken, dort wo sie sinnvoll sind, hin zu hochmoderner Multifunktionswäsche, Ausrüstungsgegenstände, Im technischen Bereich. Und insofern gibt es dann immer wieder Schnittmengen, Schnittpunkte, wo man plötzlich merkt, dass man durchaus auf einer Linie ist, wie auch Nansen seinerzeit unterwegs gewesen ist.
Das Schiff, das Nansen sich ja von dem legendären Bootsbauer Colin Archer hat bauen lassen, die Fram, das galt als besonders stabil. So stabil, dass es Jahre später ja nach Amundsen für seine Südpol-Expedition dienen konnte. Er musste ein bisschen überholt werden. Was machte dieses Schiff denn so besonders?
Na, das Schiff war und ist wirklich eine Besonderheit, denn es gibt es ja Gott sei Dank noch in Oslo. Ja, das ist für damalige Verhältnisse ein sehr innovatives Projekt gewesen. Es ging darum, dass erstmals ein Schiff gebaut wurde, das diesem enormen Eisdruck standhalten kann. Und Nansen hat gesagt, also mit den Baumaterialien, die uns zur Verfügung stehen, können wir nicht einfach ein Schiff bauen, was immer dickere Bordwände kriegt und einfach immer dickere Spanten. Das geht nicht, sondern wir brauchen eine intelligente Lösung. Und die sah seiner Meinung nach so aus, das Schiff muss diesem Druck ausweichen können. Also nicht einfach sich hinstellen, das Schiff, und sagen, also das muss diesem Eisdruck standhalten, was nicht funktioniert hätte, sondern es muss einfach ausweichen. Und dadurch kam eben diese bauchige Form, trotzdem natürlich mit unglaublicher Finesse konstruiert, sodass diese Pressungen, die ja trotzdem entstehen, auch aufgefangen werden. Und das hat funktioniert.
Sie selber haben einen umgebauten, verbesserten Fischkutter, kann man sagen, die Dagmar Orn. Inwiefern ist denn dieses Schiff, was ja auch dafür da ist, dass man sich einfrieren lassen kann, inwiefern ist dieses Schiff mit der Fram vergleichbar?
Also es ist nicht vergleichbar in dem Sinne, weil die Fram ist kompromisslos für die Eisdrift konstruiert worden. Das könnte die Dagmar Orn nicht. Dafür ist sie sicherlich das bessere Segelschiff. Wir brauchten eben auch ein ausgesprägtes Schwerwetterschiff. Es soll im Eis fahren, es soll auch überwintern können, aber es soll keine Nordpolardrift auskönnen. Die Fram ist kein so wunderbar gutes Segelschiff gewesen, aber dafür konnte sie eben diesen Eisdruck hervorragend aushalten und sie konnte große Mengen transportieren, transportieren, so dass man eben mehrjährige Polarexpeditionen ohne irgendwie Zugriff auf Nachschub zu haben realisieren konnte.
Friedrich Nansen war ja nicht nur Entdecker, der in Polregionen unterwegs war, er war auch Wissenschaftler, er war später Politiker. Bedingt das eine das andere bei ihm?
Na, also ich bewundere an Nansen, dass er über seinen persönlichen Tellerrand hinweggeblickt hat, dass er nicht nur ein sehr effektiver und überlegter und intelligenter Polarfahrer war, sondern ja, dass er merkte, also das Leben besteht auch noch mehr aus noch mehr Dingen als nur aus dem Erfolg auf Polarreisen, den er zweifellos gehabt hat, aber er hat sich eben halt engagiert. Er ist eigentlich einer der ersten, wollen wir sagen, Menschenrechtler in dieser Form auch gewesen. Er hat sich politisch eingemischt, er ist jemand gewesen, der sich durchaus auch angelegt hat mit anderen Menschen, wenn es um solche Dinge geht. Und das finde ich ganz interessant, dass er also nicht nur irgendwie sein ganzes Tun und Handeln auf die Entdeckung der Pole oder auf die Polarforschung als solche beschränkt hat, sondern darüber hinaus auch auf viel Engagement und Potenzial eingesetzt hat, um sich mit anderen Themen, politischen Themen auseinanderzusetzen. Und damit ist er, denke ich, auch seiner Zeit weit voraus gewesen, beziehungsweise hat sich von seinen Zeitgenossen deutlich abgehoben.
Kino für die Ohren. Opplatt.
Manche Timpeti. Butsche in die See.
Das Plattdütsche Hörspiel. Alle 14 Tage gibt's bei uns die Klassiker aus den NDR-Archiven und ganz aktuelle Produktionen.
Fischhahn! Krüppel, komm raus!
Ella, ist es...
Marit ist weg!
Marit!
Lebendige norddeutsche Sprache. Mittwochs ab 21 Uhr bei NDR 90,3, freitags ab 19 Uhr bei NDR Schlager und auch als Podcast in der ARD Audiothek.
Fidel, ja, ich fuhr mit Joe ob ein paar Uhr.
Das ist ein ganz fein Zug von dir, Johnny.
Das Plattdütsche Hörspiel. NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute erinnern wir an Fridtjof Nansen. Nansen ist nicht der einzige norwegische Polarforscher, der in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Auch der etwas jüngere Roald Amundsen zählt dazu. Beide kannten sich gut. Beide haben dasselbe Expeditionsschiff, die Fram, genutzt und sie haben sich geschrieben. Petra Volkwarzen über Fridtjof Nansen und Roald Amundsen.
11 Jahre Altersunterschied trennen Fridtjof Nansen und den jüngeren Roald Amundsen. Als Nansen nach seiner Grönland-Expedition zurückkehrt, steht der 17-jährige Roald Amundsen in Christiania, dem heutigen Oslo, mit in der Menge. Er lebt Nansens Triumphzug durch die beflaggte Hauptstadt. Später schreibt er:
Der 30. Mai 1889 wurde wahrlich ein Merktag in der Fantasie von vielen norwegischen Jungen. Jedenfalls wurde er in der meinigen ein Merktag. Er war der Tag, wo Fridtjof Nansen von seiner Grönlandreise zurückkehrte.
4 Jahre später verlässt Fridtjof Nansen Christiania mit dem neu gebauten Expeditionsschiff Fram. Wir dürfen annehmen, schreibt der norwegische Biograf Thor Boman Larsen, dass auch Roald Amundsen an jenem Junitag zum Hafen ging, um den Aufbruch der Expedition zu verfolgen. 1897 startet Roald Amundsen selbst zu einer Expeditionsreise in die Arktis, als Offizier auf dem Expeditionsschiff Belgica. Vor der Abreise besucht Fridtjof Nansen das Polarschiff. Amundsen und er begegnen sich zum ersten Mal persönlich. Ein Treffen, das sich offenbar nicht nur dem Jüngeren einprägt.
Wenn man dieses Gesicht erst einmal gesehen hatte, vergaß man es so leicht nicht wieder.
Erinnert sich Fridtjof Nansen später. In den folgenden Jahren unterstützt Nansen seinen jüngeren Landsmann. Amundsen träumt von der Nordwestpassage und von der Entdeckung des magnetischen Nordpols. Bei einem Treffen in Nansens Haus erläutert Amundsen seine Pläne. Fridtjof Nansen schreibt über diese Begegnung:
Er betonte, die Erforschung des magnetischen Pols sei die Hauptaufgabe. Doch dann merkte er an, wenn er sich erst einmal dort aufhalte, könne es den kleinen Aufwand wert sein, die Nordwestpassage gleich mitzunehmen.
Mit dem Segelschiff Gjöa unternimmt Amundsen seine erste eigene Expedition und bezwingt die Nordwestpassage. Aus Alaska telegrafiert er an die Adresse Nansen, Christiania. Fridtjof Nansen übersendet erste Glückwünsche und schreibt, kurz bevor er seine neue Aufgabe als Botschafter in London antritt, noch einen ausführlichen Brief an Amundsen.
Seitdem sie abgereist sind, hat sich das bedeutende Ereignis zugetragen, dass am 7. Juni dieses Jahres König Oskar als norwegischer König abgesetzt und die Union mit Schweden aufgelöst wurde.
Norwegen ist unabhängig. Die Nachricht vom Triumph kommt gerade richtig. Roald Amundsen ist erleichtert, dass Nansen ihn weiter unterstützt. In einem Brief an seinen Bruder schreibt er:
Professor Nansens Interesse habe ich glücklicherweise nicht verloren. Ich hatte Angst, er würde seine Hand von meinem Unternehmen abziehen, nachdem er zum Botschafter in England ernannt worden war.
Als es in London ein Festbankett zu Ehren der Gjöa-Mannschaft gibt, heißt Nansen als Botschafter Amundsen herzlich willkommen.
Im Namen des ganzen Landes darf ich Ihnen für das, was Sie für Norwegen vollbracht haben, Dank aussprechen.
1907 erscheint Amundsens erstes Buch, Die Nordwestpassage, mit einer ganzseitigen Widmung.
Dem Minister Dr. Fridtjof Nansen in tiefster Dankbarkeit von Roald Amundsen.
Eine wichtige Rolle in der Beziehung beider Männer spielt auch das Expeditionsschiff Fram. Bei einem Besuch Amundsens in Nansens Haus fällt der entscheidende Satz:
Sie können die Fram haben.
Amundsen plant mit der Fram eine Expedition zum Nordpol. Als er aber erfährt, dass der Amerikaner Robert Peary ihm offenbar zuvorgekommen ist, entscheidet er sich um und fährt stattdessen Richtung Südpol. Erst als er bereits unterwegs ist, erfährt Fridtjof Nansen von der Planänderung. Amundsen schreibt unterwürfig:
Viele Male war ich bereits auf dem Weg zu Ihnen, um Ihnen alles anzuvertrauen. Doch jedes Mal habe ich wegen meiner Befürchtungen, Sie könnten mich zurückhalten, wieder kehrt gemacht.
Nachdem Amundsen den Südpol erreicht und die norwegische Flagge ins Eis gerammt hat, telegrafiert er an Nansen:
Danke für alles. Aufgabe gelöst. Alles gut.
Fridtjof Nansen schreibt Amundsen in einem Brief:
Das ist ja in jeder Hinsicht großartig.
Jenseits aller diplomatischen Formulierungen aber spricht Fridtjof Nansen an anderer Stelle aber durchaus Klartext gegenüber Amundsen, wie dieses Zitat zeigt.
Dass ich für Sie ein größeres Opfer gebracht habe als für irgendeinen anderen lebenden Menschen, indem ich meine Reise zum Südpol aufgab, den Schlussstein in meinem Lebenswerk als Polarforscher, und indem ich auf die Fram verzichtete.
Letztlich schreibt Thor Boman Larsen in seiner Amundsen-Biografie Bezwinger beider Pole, waren beide eben doch nicht in erster Linie Partner und Kollegen, sondern auch Rivalen.
Das Hamburger Hafenkonzert über Fridtjof Nansen, der vor 100 Jahren den Friedensnobelpreis erhielt. Nach seinen Expeditionen in polare Regionen widmet sich Nansen zunächst eine Zeit lang seiner wissenschaftlichen Karriere, schreibt Bücher, forscht. Norwegen ist damals kein unabhängiges Land, sondern wird von Schweden mitverwaltet. Ende des 19. Jahrhunderts aber wird die Unabhängigkeitsbewegung immer stärker. Und Fridtjof Nansen wird einer ihrer wichtigsten Verfechter. 1905 stimmen die Norweger für die Unabhängigkeit, wollen aber die Monarchie beibehalten. Nansen reist in geheimer Mission nach Kopenhagen, kann den dänischen Prinzen Karl von Glücksburg überzeugen, die norwegische Krone anzunehmen. 1906 wird er als Håkon der Siebte Staatsoberhaupt und Nansen Botschafter seines Landes in London. Aber auch in diplomatischer Mission lässt die Polarforschung Nansen nicht los.
Auf seinem gewaltigen Schreibtisch fanden sich zusammen mit Legationspapieren stets geografische und naturwissenschaftliche Werke und Konzepte zu neuen Arbeiten.
Nach Ende des Ersten Weltkrieges leitet Nansen die norwegische Delegation bei der Gründung des Völkerbundes. Und Nansen bekommt noch eine Spezialaufgabe.
Es ging um Menschen in ihrer äußersten Not, Opfer der größten Katastrophe, die die Menschheit bis dahin getroffen hatte, des Ersten Weltkrieges.
Erzählt später Ott Nansen, einer der Söhne von Fridtjof Nansen. Der wird Hochkommissar für Flüchtlingsfragen beim Völkerbund.
Es waren Millionen von Kriegsgefangenen, Flüchtlingen und Hungernden, die ihm riefen und er kam.
Nansen chartert Schiffe, lässt Züge zusammenstellen, um die Kriegsgefangenen nach Hause zu bringen. Es kommen nun immer neue Flüchtlinge dazu.
Sowjetregierung kämpft weiter gegen Weiße Armee.
Zahl der russischen Flüchtlinge wird auf 1 Million geschätzt.
Und wächst weiter an.
Elend und Massensterben unter den Fliehenden.
Ein Problem, fast alle Flüchtlinge haben keinen Pass. Nansen ist wieder als Diplomat gefragt.
Mit allen Ländern, die nicht schroff ablehnten, Flüchtlinge hereinzulassen und ihnen Arbeit und Unterkunft zu geben, trat Nansen in Verhandlung.
Er reiste kreuz und quer durch Europa. Die Zoll- und Passbeamten kannten die hohe Gestalt mit dem wettergebräunten Gesicht und ließen ihn mit seinem kleinen, schäbigen Handkoffer unangetastet und ohne alle Formalitäten durch.
Im Juni 1922 berief Nansen eine Konferenz von Regierungsvertretern ein und schlug ihnen vor, den Flüchtlingen einen Identitätsausweis auszustellen. Dieser Pass, er erhielt den Namen Nansen-Pass, wurde von 52 Regierungen anerkannt. Er gab den Staatenlosen die Möglichkeit, in andere Länder überzusiedeln, um sich Arbeit zu beschaffen.
Was Fridtjof Nansen hilft, ist seine Erfahrung als Expeditionsleiter, sein Durchhaltewille und seine oftmals unkonventionellen Ansichten, etwa als sich in Russland nach der Machtübernahme der Bolschewiki eine Hungersnot abzeichnet.
In diesem Augenblick sind 20 bis 30 Millionen Menschen vom Hungertode bedroht. Wenn nicht binnen 2 Monate Hilfe kommt, ist ihr Schicksal besiegelt.
Das Problem, der Völkerbund traut den Bolschewiken nicht, ist schwerfällig, was die humanitäre Hilfe für Russland angeht.
In Kanada ist die Ernte dieses Jahres so gut, dass es 3-mal so viel exportieren kann, als nötig ist. Ich bin überzeugt, Sie können nicht ruhig sitzen bleiben und kalten Herzens antworten, es tue Ihnen leid, aber Sie könnten nicht helfen.
Am Ende organisiert Nansen die Nahrungsmittel für Russland ohne den Völkerbund, mit Hilfe privater Spender. Vor 100 Jahren, 1922, erhält er für sein Engagement den Friedensnobelpreis. Seine Dankesrede ist auch ein Plädoyer für den Völkerbund.
Ich glaube, dass er eine große Zukunft hat. Es muss uns doch gelingen, uns zu den Vereinigten Staaten der Menschheit emporzuarbeiten.
Ja, er stellte große Anforderungen an sich selbst. Viele haben sie als unmenschlich hoch bezeichnet,
sagt Ott Nansen über seinen Vater Fridtjof.
Für meinen Teil muss ich wohl zugeben, dass es nicht immer leicht war, dem geraden, aber oft steilen und mühevollen Weg zu folgen, den er mit seinem Beispiel aufgezeigt hatte.
Aber Nansen Senior hat auch eine düstere Seite, sagt Sohn Ott.
Er selbst glaubte ziemlich sicher und nicht ohne Wehmut, dass er sein Leben nicht so genutzt habe, wie er wohl hätte sollen.
Fridtjof Nansen, geplagt von Selbstzweifeln, während er als Forscher, als Diplomat, als Krisenmanager gefeiert wird? Was er über sich selbst denkt, schreibt Nansen auf.
Was für bleibenden Wert hat das, womit ich mich beschäftige? Die Lösung von ein paar Problemen, die bald vergessen sind. Politische Fragen, die die nächste Generation wegfegt. Dieses nutzlose Jagen, Spuren zu hinterlassen. Nicht umsonst gelebt zu haben.
Fridtjof Nansen, norwegischer Polarforscher, Zoologe, Diplomat, Friedensnobelpreisträger. So steht es in Lexika und natürlich auch bei Wikipedia. Aber was verbinden junge Leute heute mit seinem Namen? Die Hamburger Grundschülerinnen und Grundschüler, mit denen Petra Volkwarzen in Lurup gesprochen hat, sehr viel.
In der Eingangshalle der Fridtjof-Nansen-Schule in Lurup halten Schülerinnen und Schüler ein großes Banner hoch. Es zeigt das Motiv, das auch auf den T-Shirts der Kinder zu sehen ist. Ein stilisiertes Schiff mit Rahsegeln.
Da steht Fridtjof-Nansen-Schule. Das Schiff ist weiß und da steht drauf, bunt, stark, neugierig.
Fridtjof-Nansen. Weil ihre Schule diesen Namen trägt, beschäftigen sich die Kinder regelmäßig mit dem Leben des berühmten Norwegers und wissen eine ganze Menge über ihn.
Er hat den Friedensnobelpreis 1922 bekommen und war ein sehr berühmter Polarforscher.
Einmal im Jahr gibt es an der Grundschule sogar eine Fridtjof-Nansen-Woche.
Da wird viel über Fridtjof Nansen geforscht. Wir lernen, wie das Schiff hieß, was er so gemacht hat.
Als junger Mann durchquert der Norweger auf Skiern Grönland. Zusammen mit seinen Kumpels, wie die Kinder sagen. Dass er sich allen Skeptikern zum Trotz auf den Weg macht und seinen Plan durchzieht, imponiert ihnen.
Dass die anderen zu ihm gesagt haben, dass er es nie schaffen wird. Aber er hat trotzdem weitergemacht und wollte was erreichen.
Zu Fuß durch Eis und Schnee. Wie das wohl war? Die Schülerinnen und Schüler versuchen, es sich vorzustellen.
Ich würde es sehr anstrengend finden und wahrscheinlich so normale Menschen, die jetzt viel auf dem Sofa hocken, sage ich mal, die hätten das wahrscheinlich nicht so einfach geschafft, aber Fridtjof Nansen, den finde ich echt schon sehr beeindruckend.
Ich finde sowas zu Fuß im Eis zu eisig.
Nach der Grönland-Expedition wird der Polarforscher zu Hause in Norwegen von Zehntausenden Schaulustigen empfangen. Sein nächster Plan?
Er wollte als erstes zum Nordpol reisen.
Auch Nansens Expeditionsschiff, die Fram, die er speziell für die Arktis-Expedition bauen ließ, kennen die Kinder gut.
Das war kein normales Schiff. Das wurde mit Balken verstärkt, mit Holzbalken. Normale Schiffe würden bei so dicken Eismassen schon kaputt gehen. Das war halt ein bisschen stabiler, das Schiff.
Das Schiff und die Expedition haben sie auch schon als Modell gebastelt.
Wir haben aus Papier so Papierboote gemacht und dann haben wir da den Namen Fram draufgeschrieben. Und wir haben auch so ein großes Plakat gekriegt und darauf haben wir dann Sachen ausgeschnitten und sie dann darauf geklebt und dann die Namen noch dazu wie Mast oder verstärkter Rumpf.
Fridtjof Nansens Leben, sagt die stellvertretende Schulleiterin Dorit van Aken, lässt sich im Unterricht auf unterschiedlichste Art und Weise aufgreifen.
Das eine ist halt die Entdeckerfreude, einen Plan haben, eine Idee haben und die trotz Gegenwind, sage ich mal, durchzuführen. Und das andere ist, das mit dem Nansenpass, also sich um andere Menschen kümmern, da auch Ideen zu entwickeln. Wie kann ich ein Problem lösen, sodass alle etwas davon haben?
Nach dem Ersten Weltkrieg, so lernen es die Kinder, sorgt Fridtjof Nansen dafür, dass mehr als 400.000 Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren dürfen.
Er hat einen Nansenpass erfunden. Also ich finde bemerkenswert, dass er Menschen so behandelt hat, wie er auch behandelt werden möchte. Er behandelt die Menschen, egal was sie sind, ob sie Amerikaner sind oder so, egal aus welchem Land sind, dass er sie gleich behandelt und nicht sein Lieblingsland Vortritt lässt.
Nansens Engagement für Flüchtlinge, sagt Doris van Aken, hat mit der Lebenswirklichkeit der Kinder heute viel zu tun.
Also auch heute mussten viele Menschen fliehen und konnten nicht erst noch nach Hause und ihre ganzen Unterlagen holen und kommen hier an ohne Pass und haben tatsächlich hier in Deutschland einfach große Probleme, wenn sie keinen Ausweis haben. Man muss immer seine Unterlagen dabei haben und wenn man das nicht hat, ist es sehr, sehr schwierig.
Von dem Namensgeber ihrer Schule, finden die Kinder, kann man auch heute noch eine Menge lernen. Auch 100 Jahre nach der Verleihung des Friedensnobelpreises wird Fridtjof Nansen in dieser Grundschule in Lurup nicht vergessen.
Also ich finde es cool, dass ein einziger Mensch so viel machen konnte.
Fridtjof Nansen. Schon zu Lebzeiten gilt er als Legende. Kaum ein Polarforscher seiner Zeit, der nicht den Rat Nansens sucht. Aber er begeistert auch Millionen Menschen im In- und Ausland mit seinen schon fast poetisch verfassten Reiseberichten. Auch heute, mehr als ein Jahrhundert später, inspiriert Fridtjof Nansen, sagt der Bad Bramstedter Expeditionsleiter Arvid Fuchs.
weil Nansen jemand gewesen ist, der wegweisend gearbeitet hat. Also als er mit seiner Fram von Norwegen aus aufgebrochen ist, um jetzt den Arktischen Ozean in einer Drift zu überqueren, da hat er vorher nicht nur das Schiff gebaut, er hat nicht nur die ganze Logistik zusammengestellt, sondern er hat sich auch wirklich von seiner Familie für etwa 5 Jahre verabschiedet. Überhaupt nicht wissend, ob aus den 5 Jahren 10 Jahren werden oder ob man überhaupt zurückkommt. Also diese Entschlossenheit in der Planung, in der Durchführung solcher Projekte und dann aber auch die Übersicht, die er bei der Planung und bei der Durchführung bewiesen hat, das hebt ihn, glaube ich, über viele andere Zeitgenossen heraus. Denn man muss einfach mal ehrlicherweise sagen, dass viele damalige Polarexpeditionen, die mit großen staatlichen Breborium auf den Weg geschickt worden sind, in einer Katastrophe geendet sind. Und das ist bei Nansen nicht der Fall gewesen, ganz im Gegenteil. Also diese Weitsicht, diese Professionalität, die hebt ihn über viele seiner Zeitgenossen heraus. Und deshalb gehört ihm, finde ich, auch ein gewisses Maß an Bewunderung.
In den 1920er Jahren spielt Fridtjof Nansen mit dem Gedanken, per Luftschiff zum Nordpol zu reisen. Dabei kommt ihm aber sein Landsmann Roald Amundsen zuvor, der mit dem Italiener Umberto Nobile zum Pol fliegt. 1928 verunglückt Amundsen bei dem Versuch, Nobile nach einer weiteren gescheiterten Expedition zu finden und zu retten. Amundsen stirbt selbst und Fridtjof Nansen hält im Radio eine Trauerrede auf seinen Landsmann, den ersten Menschen am Südpol.
Durch sein ganzes Streben und Wirken zog sich sein zäher, trotziger und mutiger Wille. Widerstand folgte auf Widerstand, aber der zähe Wille gewann.
Man könnte meinen, Nansen hält seine eigene Abschiedsrede.
Hast du die große weiße Stille gefühlt? Das Unbekannte gewagt? Unbetretene Pfade betreten? Weiße Kartenflecke gesehen? Hast du entbehrt, gehungert, gesiegt? Den Text gehört, den die Natur predigt? Die einfachen Dinge gesehen, die wahren Dinge? Ja, die Weite und das Unbekannte. Der Glanz von Tat und Abenteuer am Meereshorizont, sie riefen immer nach ihm, unserem stolzen Freunde, bis sie ihn am Ende nahmen.
Fridtjof Nansen überlebt Amundsen nur um 2 Jahre. Er stirbt am 13. Mai 1930 in seinem Haus am Oslofjord, sitzend auf einem Liegestuhl mit Blick aufs Wasser. Einer seiner Söhne, Odd Nansen, führt einen Teil des humanitären Engagements weiter. Odd Nansen gründet in Norwegen die sogenannte Nansenhilfe, die Flüchtlinge und Staatenlose unterstützt. Als die Wehrmacht Norwegen besetzt, wird diese Einrichtung geschlossen. Nansen Junior wird verhaftet und kommt später ins KZ Sachsenhausen. Er überlebt und gehört nach dem Zweiten Weltkrieg zu den Mitbegründern des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, kurz UNICEF. Und die berühmte Fram-Expedition mit der Drift im Eis nahe am Nordpol vorbei? Das Schiff, die Fram, existiert noch heute. Es steht in Oslo in einem extra errichteten Museum. Nach mehr als 120 Jahren dient Fridtjof Nansens Reise als Inspiration für eine Expedition unter Federführung des Alfred-Wegener-Instituts, die Mosaik-Expedition. Der Forschungseisbrecher Polarstern driftet zwischen 2019 und 2020 mehr als 3000 Kilometer ganz nah am Nordpol vorbei. Expeditionsleiter ist Markus Rex.
Ich glaube, man kann wirklich sagen, dass wir im letzten Jahr Großes vollbracht haben. Wir haben die Grenzen des Machbaren verschoben in der Polarforschung und wir bringen einen Daten- und Probenschatz aus der Arktis zurück, der die Klimawissenschaft langfristig verändern wird. Wir haben detaillierter und genauer das arktische Klimasystem studieren können, als wir es jemals zuvor konnten. Und wir werden jetzt auch in der Lage sein, das in unseren Klimamodellen korrekt und richtig abzubilden. Diesmal basierend auf Beobachtungen und Messungen und nicht auf einem Rumraten, wie das da oben in der Arktis funktionieren könnte.
Was hätte wohl Fridtjof Nansen darüber gedacht, wie es heute rund um den Nordpol aussieht?
Glitzernder Mondschein und die unendliche Stille der arktischen Nacht. Wie klar tritt das alles wieder vor mich hin, wenn ich daran zurückdenke. Das Eis und die langen Mondnächte erscheinen mir wie ein ferner Traum aus einer anderen Welt. Ein Traum, der entstanden und dahingeschwunden ist. Aber welchen Wert hätte das Leben ohne seine Träume?
Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute über Fridtjof Nansen. Der norwegische Polarforscher und Diplomat hat vor 100 Jahren den Friedensnobelpreis erhalten. Für diese Sendung habe ich mich bei zahlreichen Büchern und Hörspielen bedient. Das Buch Polarliebe von Sigrid Sandberg und Anders Bache ist zum Beispiel im Mare Verlag erschienen. Auszüge daraus haben hier im Hafenkonzert Sandra Keck und Peter Kämpfe gelesen. Gehört haben sie auch Auszüge aus dem Hörbuch Fridtjof Nansen, 1000 Tage im Eis. Es ist im Verlag Headroom erschienen. Und was sie hier in der kommenden Woche erwartet, am ersten Weihnachtsfeiertag, das erzählt Ihnen jetzt Jan Wulff.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Ende November waren wir mit NDR 90,3 und dem Hamburger Hafenkonzert in der Hauptkirche St. Michaelis zu Gast. Und am ersten Weihnachtstag kann man es hören. Unser großes NDR 90,3 Weihnachtshafenkonzert. Mit dabei unter anderem Stefan Gwildes.
Sie ist da, die schöne Weihnachtszeit. Ich fahr im Auto durch die Dunkelheit.
Die Eiskönigin, Musicalstar Sabrina Beckerle. Joja Wendt und bekannt aus Inas Nacht im NDR Fernsehen und der ARD, der Shantychor, die Tampentrecker.
Ina, was bist du Hoffnung für die Welt? Oder bist du einfach der Tanzprobe?
Für weihnachtliche Geschichten auf Hoch- und Plattdeutsch sorgen Hauptpastor Alexander Röder und Gerd Spiekermann. Michelkantor Manuel H. Drogen lässt die Orgeln des Michel erklingen und für den großen Orchestersound sorgt das Polizeiorchester Hamburg. Das große Weihnachtshafenkonzert aus der Hauptkirche St. Michaelis. Zu hören am ersten Weihnachtsfeiertag morgens ab 6 und abends noch einmal ab 19 Uhr bei NDR 90,3 und als zweistündiges Video schon jetzt zu sehen bei uns im Internet unter ndr.de/90.3. Klicken Sie doch mal rein.
Und natürlich in unserem Hafenkonzert-Podcast. Dann können Sie natürlich auch die Sendung von heute noch einmal nachhören. Und damit tschüss. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagt Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.